Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Digitalberatung.de Podcasts und herzlich willkommen zu einer Premiere. Zum ersten Mal habe ich ein Double Feature aufgenommen, also zwei Folgen meines Podcasts mit einem Gast und der Gast heißt David Gerginov. Kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben, haben wir eine Episode aufgenommen mit dem Titel KI in KMU-Unternehmen – Erste Schritte im Mittelstand. Jetzt geht es allerdings um das Thema Content Marketing 2024 jenseits von KI. Wir sprechen vor allen Dingen über die Einführung und die Vorteile von skalierbaren Prozessen im Content Marketing. Die empfohlenen ersten Schritte beinhalten eine Bedarfsanalyse, das Einbeziehen von Stakeholdern und natürlich den schnellen Einstieg. Das Motto, done is better than perfect. Viel Spaß bei unserem Podcast.
Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor, sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
Herzlich willkommen beim neuesten Podcast und Videocast von digitalberatung.de und das gab es auch noch nie, ein Double Feature. Wir haben gerade einen Pod- und Videocast zum Thema KI im KMU-Unternehmen aufgenommen. Den verlinken wir ja auch in den Shownotes oder den findet ihr hier auch in den Shownotes. Und nun sprechen wir im nächsten Schritt, der zweite Teil des Double Features, David Gerginov. Herzlich willkommen nochmal.
Hallihallo nochmal.
Sehr gut. Und ich über das Thema Content Marketing 2024 und zwar jenseits von KI. Wir hatten gerade kurz Pause gemacht zwischen den beiden Aufnahmen dieser beiden Podcast-Formate und eben auch gesagt, Mensch, KI ist natürlich alles bestimmend im Moment, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere spannende Themen und denen wollen wir uns jetzt mal widmen im Hinblick auf eure Strategie, auf eure Maßnahmen, die ihr vielleicht planen möchtet oder bereits plant im Marketing. David, du warst, um so einmal einzusteigen, vor gar nicht allzu langer Zeit auf der Content Marketing World in den USA. Was wurde denn da als neueste Trends präsentiert und was hast du für dich mitgenommen?
Ja, ich war im wunderschönen Washington, der Hauptstadt der USA, wie die meisten wissen. Und die Content Marketing World, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir ursprünglich ein bisschen mehr davon versprochen. Ich war vor 5 Jahren schon mal da, vor Corona. Da waren sehr viele Impulse aus allen möglichen Bereichen dabei. Und dieses Jahr, wir haben vorher in unserer ersten Runde über KI-FOMO gesprochen, könnte man sagen, das komplette Programm stand unter diesem Aspekt. Also es haben sich eigentlich schon fast alle zu viel mit KI beschäftigt, finde ich. Weil es kam wirklich in jedem Slot vor. Trotzdem waren natürlich bezeichnende Themen, die wichtig bleiben, Qualität von Content. Webinare sind auch in den USA ein Riesenthema, wie bei uns natürlich auch, aber mittlerweile dort immer noch verstärkt. Also das kam definitiv als Silo rein. Also ganz viel rund um Content und Formate weiterhin. Social Media, LinkedIn war weiter wichtig, aber eben auch häufig eben das schon genannte Thema KI.
Was kommt denn auf uns deiner Meinung nach jetzt abseits von KI im nächsten Jahr zu? Beziehungsweise wo siehst du, auch wenn das natürlich auch auf der Content Marketing World ein großes Thema war mit KI, auf uns zu abseits von KI und was macht uns im Content Marketing auch ja mittel- und langfristig erfolgreich?
Also ich glaube, was KI natürlich triggert und das finde ich irgendwo natürlich ganz schön, ist, dass wir uns schon wieder auch mit Qualität von Inhalten beschäftigen und dass das die nächsten 1-2 Jahre, denke ich, schon bezeichnend wichtig wird, auch dadurch, dass wir ja bei zum Beispiel im SEO-Bereich, bei der Suchmaschine, aber auch bei Social ja verstärkt KI-Inhalte haben für Standardformate oder Ähnliches, die eingeblendet werden. Und das schafft natürlich den Freiraum, dass wir uns wieder verstärkt mit anderen Formaten beschäftigen, die Qualitätsstandards halten müssen. Ne? Auch dadurch, dass sich Suchmaschine Google ja sehr stark Richtung Qualitätsinhalten, Autorenschaft, EEAT, um das gute Buzzword zu benutzen, dreht immer stärker, denke ich, worauf wir uns nächstes Jahr vor allem gefasst machen müssen, ist, mal da genau hinzugucken, was jenseits von KI eben eigentlich so an qualitativen Inhalten bei uns los ist und auf welchen Plattformen die unterwegs sind. Ich denke da auch gerade schon wieder an neue Plattformen, die entstehen. Ich denke, Threads wird für einige nächstes Jahr ein Thema sein. Läuft X weiter? Wie entwickelt sich LinkedIn? Welche Formate spielen da weiter eine Rolle? Sind das weiterhin zum Beispiel Karussellposts oder Einzelposts? Geht die Reichweite weiter zurück? Also da haben wir, glaube ich, im Social-Media-Bereich ganz, ganz viele Herausforderungen, an denen wir arbeiten können, im Content-Marketing, neue Formate zu entwickeln, die funktionieren, aber eben genauso im klassischen Bereich. Auf E-Mail natürlich. E-Mail, wie entwickelt sich E-Mail weiter? Was passiert da? WhatsApp-Channel zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du schon mit WhatsApp-Channeln jetzt rumgespielt zum Beispiel?
Nee, tatsächlich mit WhatsApp-Channeln noch nicht. Ich habe sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit tatsächlich mit den Newslettern gemacht, was ja so eine ähnliche Richtung gegangen ist, da speziell im Handwerksumfeld, also als das noch erlaubt war, dass man da wirklich das als quasi E-Mail-Ersatz oder Ergänzung genutzt hat. Und das geht ja jetzt in eine ähnliche Richtung. Also damals war es tatsächlich mit sagenhaften, bleiben wir mal bei den Metriken, Öffnungsraten und Klickraten, aber dann auch am Ende Conversion-Raten. Insofern ist da auf jeden Fall einiges zu erwarten, das denke ich auch. Ja, da wird einiges kommen. Und um das nochmal zu verstärken, was du jetzt gerade von der Content Marketing World berichtet hast und auch deinen Ausblick auf 2024, was ich ganz spannend fand, und du nanntest eben auch gerade das Thema EEAT, was ich spannend finde, gerade in dem KI-Umfeld, und da interessiert mich natürlich auch deine Meinung, ist, wir gehen so ein bisschen back to the roots. Du machst das ja jetzt auch nicht erst seit gestern, ich auch nicht, so viel sei verraten oder darauf eingegangen. Und was ich spannend finde, ist eben gerade, dass in einem Umfeld, wo jeder quasi unendlich viel Content erstellen kann, egal ob er Erfahrungen und Expertise in diesen Bereichen hat, dass diese Personal Brand oder die Company Brand umso viel wichtiger wird. Also jeder, der schon Reputation aufgebaut hat und eine Autorität, Erfahrung besitzt in dem Umfeld, da einen unschätzbaren Vorteil im Moment gerade genießt und da natürlich auch eine Sensibilität mit einhergeht, dass man sehr vorsichtig sein sollte im Einsatz von KI und um Gottes Willen nicht eins zu eins diese Inhalte nutzt. Was meine ich damit? Jemand, der schon Expertise hat, hat eine Brand, man vertraut dieser Person oder dieser Company und wird im Zweifelsfall eure Services, Dienstleistungen und Produkte eher kaufen als von einem Player, der jetzt gerade erst an den Markt kommt. Und das nimmt uns aber auch in die Pflicht, zwei Sätze noch, zu sagen, ja, ich gehe sehr sensibel mit diesen Inhalten um, weil auch mein Auditorium, meine Kunden, meine Nutzer auch ein gewisses Qualitätslevel von mir erwarten. Also, dass man diese Reputation, die man aufgebaut hat, nutzt und nicht beschädigt durch den Einsatz von KI-Tools. Wie siehst du das?
Das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Also ich finde super KI-Tools zur Unterstützung. Ich denke auch, man kann ganz viele Formate dadurch unterstützt produzieren. Aber dadurch, dass wir jetzt so eine Content-Schwemme auch sehen werden in Zukunft, muss man eben schon ganz klar überlegen, wie stützt das meine Brand an der Stelle. Wobei man auch sagen muss, das geht ja manchmal so ein bisschen unter. An der Stelle, alle sagen jetzt immer, oh mein Gott, jetzt kommen ganz viele KI-Inhalte, ne? Die Qualität geht jetzt runter. Es ist ja eigentlich nicht das erste Mal, dass wir dieses, du hast es gerade auch schon gesagt, du bist schon länger im Spiel, KI-Schwemme, Content-Schwemme haben, kann man sagen. Ich denke da an die Blogger-Szene zurück, 2010. Jeder schreibt irgendwie Blog-Inhalte, schreibt irgendwelche Inhalte. Ich denke an Content-Schwemmen, wo für 2 Cent Inhalte produziert werden. Also es ist jetzt für mich gar nicht so viel Neues an der Stelle. Und schon damals hätten wir uns eigentlich schon ehrlicherweise viel stärker mit dem Thema beschäftigen müssen. Tut dieser Content mir als Brand, meinem Unternehmen gut oder ist er schlecht? Weil wenn ich daran denke, auf wie vielen Shops schlechte Shop-Texte stehen, die irgendwann nur da drauf gedübelt werden mussten, dann können wir jetzt eben die Frage stellen, endgültig mal, hilft mir das wirklich oder tut das weh. Also von daher finde ich, es ist der richtige Schritt, die richtige Entwicklung, irgendwo auch zu sagen, es geht halt um Qualität und wir wollen auch ein Stück weit zurück zu Qualität und nicht einfach nur Output erzeugen.
Absolut. Bevor wir auf die Old Best Practices gleich nochmal zu sprechen kommen, da haben wir mal 3 Themen vorbereitet, nochmal ein kurzer Einschub. Stell dich doch nochmal kurz vor und was mich vor allen Dingen interessiert ist, wie groß dein Team ist und welche Aufgaben in deiner und eurer Verantwortung liegen. Und dann kommen wir eben auch auf die Maßnahmen, auch wenn wir jetzt das ein oder andere auch zum Thema KI zur Einschätzung gesagt haben, auf diese Old Best Practices zu sprechen. Stell dich gerne noch einmal vor, wie groß ist dein Team, wofür seid ihr verantwortlich?
Ja, David Gerginov bei Plattform X, Teil der VNA Group, zuständig fürs Website-Marketing. Wir kümmern uns um alles, was mit Webseiten zu tun hat, die mit Reichweite funktionieren. Also das kann Suchmaschineninhalt sein, das kann Social-Media-Inhalt sein, die Produktion davon, die Optimierung dafür und eben natürlich auch damit Geld zu verdienen, sei das jetzt über einen Shop zum Beispiel, Direktverkauf oder über Leads zum Beispiel, E-Mail-Leads einzusammeln. Das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Da habe ich 15, 16 Mitarbeiter. Wenn wir jetzt noch Studis und Azubis dazu nehmen, sind wir ein Team von 20 Leuten, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen für viele Partner und eben den ganzen Tag sozusagen entweder in der technischen Welt unterwegs sind oder in der Content-Erstellung, Content-Produktion.
Und kommen wir mal auf, ich erwähnte es gerade schon, so die Old Best Practices zum Sprechen. Anfang dieses Jahres, also wir befinden uns noch im Jahr 2023, hatte ich auch die Gelegenheit, auf einem Panel vom OMT dabei zu sein. Du hattest neulich auch einen Vortrag hier beim Clubtreffen gehalten, hier in Bonn, beziehungsweise bei Sistrix in dem Fall.
Ich bei Sistrix, genau. Wir beide bei Sistrix,
beide
du im
bei
Rahmen
Sistrix,
vom OMT, ich
richtig.
Im Rahmen von Sistrix direkt.
Genau, so war's. Und da ging es ja auch nochmal um das Thema, so diese fundamentalen Disziplinen auch nochmal herauszustellen. Also ja, KI ist wichtig, aber lirum larum, man sollte sich auch einmal um seine Hausaufgaben kümmern. Und vielleicht steigen wir mal ein als erstes von drei Themen, sage ich mal, das Thema SEO-Strategie. Wie erstellt ihr denn für eure Bereiche, für eure Produkte die Strategie und warum ist das wichtig und wie wird das 2024 auch weiterhin aussehen?
Also wie du gerade schon gesagt hast, wir müssen die Hausaufgaben machen. Das heißt für mich, es gibt natürlich immer neue Themen, die bei SEO dazukommen. Aber in der Basis sage ich immer gern, guck erstmal aufs Fundament. Wie ist dein SEO-Haus aufgebaut sozusagen? Das heißt für mich gelten immer noch die guten technischen Grundlagen. Also habe ich eine schnelle Webseite? Ist sie für mobil optimiert? Mittlerweile natürlich unendlich wichtig auch einfach. Gar nicht so sehr auch nur aus Sicht von Google an der Stelle sei das gesagt, sondern vor allem mittlerweile ja auch kundenzentriert denkend, UX-zentriert denkend. Mag das der User, wenn er da auf dem Mobiltelefon draufgeht? Kann er das denn lesen, wenn er da draufkommt? Also da sind für mich nicht immer nur die SEO-Grundlagen wichtig bei dem technischen Fundament, sondern eben auch ganz klassische Themen der Usability. Und ohne da jetzt zu technisch zu werden, das sind eben schon auch weiterhin Thema Core Web Vitals oder ähnliches Themen, die uns auch in Zukunft verfolgen werden im technischen SEO, wo man einfach sagen muss, mach bitte deine Hausaufgaben, guck auch, dass Auszeichnungen dabei sind, also was ist das für ein Text, gibt es eine Autorenbox, hast du einen Autor dran, ist das gekennzeichnet, hast du, ja, FAQs sind jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig, aber hast du sie vielleicht trotzdem noch, wo sie relevant sein können für den Leser, also auch da wieder nicht nur für die Suchmaschine denken, sondern auch für den Nutzer. Erstmal diese grundsätzlichen Sachen zu beachten. Habe ich einen Teaser dran? Habe ich eine sprechende Überschrift? Damit, wenn man in den Suchergebnissen überhaupt unterwegs ist, man auch weiß, was da steht. Und da steht nicht einfach nur Homepage, sondern eben der entsprechende Name natürlich vom Unternehmen oder ein knackiger Titel, der auch Lust drauf macht, drauf zu klicken. Das sind für mich erstmal so die Standard-Basics, wenn ich auf ein klassisches SEO-Fundament gucke. Und dann kommen wir natürlich zu dem ganzen Content-SEO-Thema, was für mich strategisch mittlerweile unendlich wichtig geworden ist, weil wir sehen eben auch, dass sich die Suchmaschine immer mehr in die Richtung bewegt, dass sie zwar sagt, Technik muss schnell sein, Technik muss funktionieren, aber Google will nun mal qualitativ die hochwertigsten Inhalte oben haben, also müssen wir uns auch verstärkt wirklich einfach damit beschäftigen, wann ist ein Inhalt hochwertig und das heißt mittlerweile eben auch nicht mehr, ich skribbel da irgendwas hin und damit hatte ich ja schon gesagt, meine ich nicht nur mit KI, sondern egal auf welcher Art, sondern wie kann ich einen Inhalt differenzieren, der besser geschrieben ist als die Konkurrenz, ist es nicht einfach nur Top-3-Ergebnisse zusammengefasst. Was ist die Uniqueness? Habe ich vielleicht eine bestimmte Position da drin? Wie steche ich als Experte daraus? Kann ich vielleicht Nutzerthemen aufnehmen, diese sogenannte User-Generated Content-Elemente? Oder bin ich als Autor, habe ich Erfahrung in dem Bereich? Gerade im Bereich Finanzen, Gesundheit gehört das zu meinen, aber auch schon alten Hausaufgaben, weil es ja Your Money, Your Life-Themen sind, wo man eben sagt, da geht es schon ein bisschen auch um die Reputation, um die Expertise der Marke, der Brand. Das bleibt für mich wichtig und da sollte man auch für die Zukunft einfach drauf achten.
Genau, und auch darauf achten natürlich das Thema Content Marketing. Du hast es schon angerissen gerade eben. Wie seid ihr denn hier im Bereich Content Marketing auch organisatorisch aufgestellt? Also wo liegt der Lead? Und du sprachst auch gerade von guten Inhalten auf der Webseite. Was bedeutet für euch gut? Also was sind für euch Metriken oder auch KPIs und wie messt ihr auch den Erfolg von gutem Content?
Ja, wir haben das Team so aufgestellt, dass wir drei Säulen haben, kann man sagen, die eine Säule ist das technische SEO, da haben wir technische SEOs, die sich eben um das ganze, um das technische Thema kümmern und da auch die trotzdem Schnittstellen auch zum Content-Marketing gehen und auch Empfehlungen geben, also Keyword-Recherche unterstützen oder Analyse in den Tools mit Backlinks und Co. Das kommt vom technischen Teil. Wir gucken aber tatsächlich auch, dass unsere Content-Manager den Part auch beherrschen, weil für mich ist das fließend mittlerweile. Die Content-Manager bei uns im Team oder Content-Managerinnen organisieren alle Inhalte auf einer Webseite, lassen die produzieren. Das heißt, wir machen das nicht in-house. Wir arbeiten mit einem Netzwerk von Autoren zusammen. In der Group haben wir über 1000. Direkt für die Webseiten arbeiten so im Schnitt 50, auf die wir zurückgreifen können, die die Inhalte produzieren tagtäglich. Meistens nutzwertige Inhalte. Das kommt alles aus dem Content-Marketing, von der Empfehlung, wie ein Inhalt zu schreiben ist, also Briefing, Texter-Briefing, Erstellung, Analyse, das macht unser Content-Marketing. Und dann gibt es als verlängerten Arm natürlich noch Social Media und Cross-Media. Also wollen wir noch ein Video dazu haben, wie könnte das aussehen, dann wird das noch produziert oder wo posten wir es hin auf die Netzwerke. Das passiert dann alles in unserer Content-Marketing-Säule. Und dann haben wir noch die Revenue-Säule, womit wir dann auch so langsam zu dem Thema KPIs kommen. Du hast ja gerade gesagt, wie messt ihr das, was wollt ihr messen? Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, eben den Content da zu produzieren, wo wir auch Umsätze sehen. Das heißt, wir gucken in der Nische, ist das ein Inhalt, der in unserer Themensetzungswebseite, nehmen wir Finanzen oder Gesundheit, aber können auch Pflege zum Beispiel nehmen, ist das ein Inhalt, der für die Sparte, für die Fachleute interessant ist, die das lesen wollen, und wie kann ich sie dann zum Konvertieren bringen, zum Beispiel über einen E-Mail-Lead, Whitepaper-Erwerb oder in Verlinkungen in den Shop rein. Das heißt, damit beschäftigt sich dann unser Revenue-Team und setzt dann diese Aspekte innerhalb der Artikel um. Und wir schauen uns dann tatsächlich sehr genau an, wie viele Leads sind denn zum Beispiel über diesen Artikel reingekommen. Wie sieht die Umsatzkette dahinter aus? Also was ist aus dem E-Mail-Lead passiert? So, auf Zeit auch. Wir haben ja den Vorteil bei unseren Inhouse-Projekten, die mit uns als Verlag erzeugt werden, dass wir natürlich Abo-Geschäft haben. Das heißt, ich kann mir tatsächlich auch angucken, ein Lead, der reingekommen ist, was hat der über Zeit erwirtschaftet? Und so kann ich wunderbar auch einen Artikel gegenrechnen, weil ich eben sagen kann, wenn mich ein Artikel 300 Euro gekostet hat und ich darüber 10 E-Mail-Leads eingesammelt habe, die vielleicht im ersten Schritt erstmal nur in E-Mail-Newsletter konvertiert sind, aber dann nach 3 Monaten vielleicht ein Abo abgeschlossen haben und dann eine Laufzeit von 2 Jahren haben, dann habe ich aus den 300 Euro, die habe ich nach 6 Monaten zurückverdient und nach 12 Monaten habe ich schon Gewinn gemacht auf dem Beitrag. Und so steuern wir für uns den kompletten Content-ROI und überlegen dann eben, wo macht es Sinn, dass wir weitere Artikel schreiben, wo schreiben wir keine und kommen tatsächlich auch mit einem relativ kleinen Content-Stack teilweise aus. Ich denke, auch das ist ein wichtiges Thema für nächstes Jahr. Nicht mehr ist mehr, sondern weniger ist mehr. Und weniger ist mehr, das konvertiert und Qualität ausstrahlt.
Ja, immer diese Themen Fokussierung, Reduktion, Intensivierung.
Absolut.
Ein Gruß an Kai Kratz an dieser Stelle. das hat sich mir auch total eingebrannt, dass es eher um die Qualität und nicht um die Quantität geht. Und genau wie du es gerade schon erwähnt hast, und wir sind jetzt direkt übergeleitet so in diesen dritten Bereich, so der Revenue Optimization, sag ich mal, dass ja organisatorisch eben auch dafür gesorgt werden muss, anhand klarer Metriken und KPIs, was nicht dasselbe ist, wie wir alle wissen, wirklich zu schauen, wie konvertiert denn dann auch ein Inhalt. Bei Content Marketing spreche ich auch immer gerne von bedarfsdeckendem Journalismus, dass wir sagen, wir bieten inhaltlichen Mehrwert und verfolgen einen konkreten Zweck fürs Unternehmen und einen Nutzen für den Leser. Aber am Ende geht es auch nicht selten darum, dass man natürlich auch einen gewissen Warenkorb, einen gewissen Wert monetär erreichen möchte, indem man über Mehrwert überzeugt und dann eben auch in die Konvertierung führt. Du sprachst vorhin von 16 Personen, die in deinem Team sind, mit Studenten, aushelfenden Personen ein bisschen mehr, ein bisschen größer auch. Wenn wir mal kurz in den Schnitt dieses Teams gehen, wenn du das so schneiden kannst oder differenzieren kannst, wie viele Personen kümmern sich denn in diesem Team? Machen wir es mal, vielleicht ist das rechnerisch leichter, 20 draus. Wie viele kümmern sich denn hauptamtlich um die Revenue Optimization?
Hauptamtlich um die Revenue Optimization sind es im Moment 4.
Okay.
4 bis 5.
Ja,
so, okay. Die sich darum kümmern, nur um Werbemittel auf der Webseite zu erzeugen
und einzusetzen. Also 20 bis 25% des.
Kannst du sagen, so die grundsätzliche Verteilung geht in die Richtung.
Ja, okay. Nee, sehr interessant, weil viele von euch werden Einzelkämpferinnen sein, gehe ich von aus. Das ist nicht selten der Fall. An der Stelle nehme ich immer virtuell in den Arm. Also ihr seid nicht alleine, wenn ihr das auch alleine alles stemmt, was David glücklicherweise mit vielen Kolleginnen und Kollegen umsetzen darf. Da steht natürlich auch ein gewisser Revenue
dahinter, wie, um in dem Organisatorischen einmal zu bleiben, teilt sich der Rest des Teams dann auf die Themen?
Dann kann man schon sagen, Content hat schon den größten Part dann. Mhm. Also was haben wir gerade, 25, dann 50 und dann nochmal 25 SEO oder so.
Okay.
Kommt schon hin. Weil okay. durch die Vielfalt an Content, die man mittlerweile erzeugen muss, plus Social Media, Cross Media, sind das dann natürlich schon einige Mitarbeiter, die in dem Bereich einfach tätig sind. Auch kleinere Sachen sind ja zu tun. Die Studenten zum Beispiel sind auch eher im Content-Bereich anzusiedeln, die dann unterstützen, die Artikel auf die Webseite zu bringen, sie schön zu machen, in Anführungszeichen. Also ja. vielleicht nochmal Bilder rauszusuchen. Und zu ergänzen, das ist so ja. das, was im Team passiert. Und ich meine, klar, wir haben das Glück oder den Luxus, ein recht großes Team zu haben. Der Nachteil ist dann natürlich auch wieder, man hat natürlich auch viele Projekte, mhm. also auch an der Stelle mein Team natürlich in den Arm genommen, weil es sind dann eben trotzdem natürlich 30, 40 Projekte, die auf einen einprasseln. Also es ist dann natürlich im Verhältnis schon immer noch viel zu tun mhm. für alle. Und da haben wir gerade schon gesagt, da kann einem dann zum Beispiel KI helfen, mhm. um die Prozesse ein bisschen schneller und einfacher zu machen, beziehungsweise grundsätzlich helfen einem dann natürlich Prozesse. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, über das wir vielleicht Spoiler ja gleich noch sprechen wollen.
Absolut, absolut. Als hätten wir uns abgesprochen, eine wunderbare Überleitung in das Thema Prozesse, die sich dann ja natürlich nicht nur anbieten, sondern ja auch fast schon Pflicht sind, gerade wenn es 20 Personen sind. Ja, es ist ein vergleichsweise dankbares und großes Team, birgt dann natürlich aber auch die Herausforderungen in der Abstimmung, in den Prozessen. Und da sprichst du ja gerne, und das ist auch somit der Anlass dieses zweiten Formats jetzt, was wir an KI angedockt haben, dass wir gesagt haben, na, es ist vor allen Dingen auch viel Kraft und Potenzial in skalierenden Prozessen, weil wenn du gesagt ja. hast, ja, es ist ein großes Team, aber wir haben ja auch 30 Websites, 12 Relaunches, hatte ich mir mal notiert im Vorfeld, 6.000 Artikel, die ihr recycelt habt in den letzten 12 Monaten, 12.000 neu gebaut, 500.000 E-Mail-Leads eingesammelt. Das sind ja schon auch sehr beeindruckende Zahlen. Das kommt nicht von ungefähr. Und dafür braucht es, auch wenn man mit einer Vielzahl von Partnern zusammenarbeitet, skalierbare Prozesse. Aber was sind denn so für dich die ja, Hauptargumente, dass du sagst, wir mussten uns oder haben uns auch aus dieser Notwendigkeit heraus diese skalierbaren Prozesse angeguckt? Was sind so die drei Punkte, wenn du sagst, das sollte man sich überlegen, wenn die folgenden Voraussetzungen oder Anforderungen gegeben sind?
Also wenn ich natürlich ein großes, nicht nur Produktportfolio habe, an dem ich arbeite oder viele Projekte, sondern natürlich auch mit vielen Schnittstellen zusammenarbeite. Und ich sage mal, wir haben uns aus einem reinen SEO-Team raus entwickelt ursprünglich, also sehr starker Fokus nur auf Suchmaschinenoptimierung. Dann habe ich natürlich die Herausforderung, dass ich immer schon als Schnittstellen Funktion ja unterwegs bin. Deswegen mir da von Anfang an klar zu machen, okay, wo sind meine Schnittstellen, wer sind die Partner, warum brauche ich deswegen auch skalierende Prozesse, ja, um alle bedienen zu können, um mit allen arbeiten zu können oder eben auch zu entscheiden, warum ich mit manchen nicht arbeite, wenn Dinge nicht funktionieren innerhalb der Skalierung. Ich kann auch nicht alles skalieren, dann muss man sich eben auch manchmal seiner Grenzen bewusst sein. Allein dafür ist es aber gut, eben zu sagen, okay, wir können Content-Output zum Beispiel skalieren. Aber wir können vielleicht Social-Media-Output nicht skalieren, mhm. weil funktioniert halt in gewissen Formaten nicht. Wir können jetzt keine Ahnung, TikTok skalieren oder mhm. sowas. Also das ist schon ganz klar ein Thema für mich, wenn ich auf so Prozesse gucke, eben zu sagen, was geht mehr, für wen geht's mehr, warum? Und dann darum, das Ganze zu bauen. Und so sind wir auch entstanden und gewachsen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt können wir SEO skalieren. Mhm. Blöd gesagt, wir haben technische Fundamente geschaffen, die bei uns über alle Seiten gehen. Wie skalieren wir Content? Okay, wir brauchen Systeme. Welche Systeme brauchen wir? Welche Leute brauchen wir dafür? Mhm. Welche Leute holen wir von draußen? Okay, jetzt machen wir das Ganze mit Social Media. So, jetzt wollen wir damit Geld verdienen. Wo haben wir da wiederum Probleme in der Skalierung? Sind es vielleicht die Werbemittel? Okay, dann müssen wir die selber machen. Also brauchen wir Personal dafür oder können wir das von draußen gewinnen? Also es ist schon ein iterativer Prozess. Ich würde immer sagen, nicht einfach blind skalieren, weil man sagt, man braucht jetzt mehr von irgendwas. Mhm. sondern schon sehr nah am Bedarf ja. und an den Stakeholdern und an den Aufgaben entlang entwickeln, was man da braucht.
Ja, ja, gerade als Content-Verantwortliche, sage ich jetzt mal, auch in Führungspositionen, ist das ja auch effizient, dass man sich vor allen Dingen Gedanken macht. Wir haben komplexe Aufgaben, wir haben eine hohe Anzahl von Projekten und letztendlich auch einen hohen Output, der von uns auch angefordert wird oder abgefordert wird, ja, wie auch ja. immer. Und dann macht es ja Sinn, sich zu überlegen, was kann man auch an vielen Stellen wiederverwenden, wiederverwerten, weil man eben standardisierte Prozesse hat, wo man vielleicht auch, wenn neue, um mal überzuleiten, Stakeholder auch ins Spiel kommen, sage ich mal, dass man auch abgleichen kann, Gut, so sieht einer unserer Prozesse aus für vielleicht eine andere Abteilung, ein anderes Produkt, ein anderes Projekt. Können wir diesen Prozess auch in unserem Zusammenarbeit, in unserer Zusammenarbeit, in unserem Zusammenspiel nutzen? So, und oft trifft man dann ja schon 80-85% der Bedürfnisse und Bedarfe und Wünsche der Anforderungen und kann dann hier und da noch ein bisschen individualisieren oder customizen. Kommen wir mal zu den Voraussetzungen. Was braucht man denn für die Skalierung zum Beispiel, wenn es die Rollen auch im Team betrifft?
Ja, auch da erstmal Anforderungsmanagement. Also gucken, was sind überhaupt, jetzt vom Stakeholder angefangen oder auch teamintern natürlich, was sind denn die Aufgaben, die wir machen wollen? Mhm. Also gerade wenn wir, du hast vorher gesagt, häufig sind es ja auch leider Einzelkämpfer oder Kämpferinnen mittlerweile im Unternehmen. Gerade wenn man dann sagt, man will skalieren, man muss machen, auch mal die eigene Rolle eben aufzudröseln für sich selber und zu sagen, was mache ich denn hier den ganzen Tag? Für wen mache ich es denn? Warum mache ich es denn? Auch mal die Aufgaben aufzuschreiben und zu gucken, kann ich das eigentlich alles so bedienen? Und im Zweifel zu sagen, ja, eigentlich bräuchten wir schon entweder Agentur oder intern noch ein SEO zum Beispiel, weil dieses SEO-Content-Management schaffe ich mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Oder Content für alle Kanäle kann ich nicht leisten. Da brauchen wir eine Aufschlüsselung. Aber um das überhaupt gegenüber jemandem vertreten zu können im Unternehmen, muss ich mir halt erstmal bewusst machen, was ist denn hier gerade meine Rolle und was sind meine Aufgaben und wie sind die aufgedröselt und dann mit den Unternehmenszielen vielleicht auch vergleichend, kann ich das denn liefern? Mhm. Weil wenn jemand immer sagt, ja, du musst ja 100 Artikel und dann machst du noch White Paper und dann konvertierst du das alles noch, mhm, und zu sagen, okay, eigentlich wollt ihr ja Geld verdienen am Ende, macht es dann Sinn, dass ich noch 100 Grafiken hier bastle? Mhm. Sollte das nicht vielleicht woanders liegen? Mhm. Und das kann ich natürlich nur tun, wenn ich meine Aufgaben mal sauber runterdefiniert habe und dann mit einer Führungskraft im Idealfall das durchdiskutiere.
Ja, absolut. Also genau, die Rollen definieren im Team, Stakeholder hast du gerade angesprochen, schon da auch eben nochmal genau hinzugucken, wer ist denn eigentlich wirklich involviert, wer muss nur informiert werden, okay, und wen hole ich vielleicht mal regelmäßig dann eben in diesem informierten Bereich auch nur vielleicht alle 4 Wochen, 8 Wochen, vielleicht sogar auch nur 12 Wochen wirklich ab und wer gehört wirklich zum inneren Team, dass man sich darüber einmal Gedanken macht, wer hilft mir bei dieser Zielerreichung und wer sind Stakeholder, die es wirklich zu bedienen gibt. Und ich bin ja auch als Trainer unterwegs im Bereich Content Marketing und das ist immer ein großes Aha in einem Format, was ich führe und mit der 121 Watt anbiete. Wenn man da wirklich mal genau hinguckt, wie viele Stakeholder gilt es denn zu bedienen, welche Anforderungen werden an mich und mein Team gestellt und wie viel Zeit müssen wir sozusagen auch hierfür allokieren und da sich wirklich mal, genau wie du es gerade gesagt hast, einfach mal eine Blaupause zu machen, mal eine Dokumentation zu machen, um dann auch gemeinsam mit allen Stakeholdern auch zu priorisieren und dann eben auch zu verargumentieren, wenn man vielleicht auch mehr Ressourcen, mehr Personal benötigt, um eben alle Anforderungen auch in der angemessenen Qualität auch leisten zu können. Um in ein konkretes Beispiel zu kommen, bei der V&R Group, wie hast du denn dein Team jetzt organisatorisch, wir haben gerade schon über diese prozentuale Verteilung ein Stück weit geschaut, aufgestellt, um diese Vielzahl an Projekten zu bedienen und vielleicht auch gleich direkt ergänzend hinterher, welche Tools setzt ihr zur Zielerreichung oder zum erfolgreichen Arbeiten ein?
Ja, also ganz initial die Rollenverteilung natürlich zu prüfen. Wie gesagt, wir sind aus dem SEO-Team rausgewachsen. Das heißt, es ging mal los mit, okay, wir machen das technische Fundament und irgendwie den Content. Und dann, was heißt denn Content? Und daraus entwickeln sich dann neue Rollen. Zum Beispiel ist es vielleicht eher der Content-Stratege, der vielleicht eher guckt, wie bauen wir den Content, was wird da gebaut, warum müssen wir, ist es der Content-Designer, wird ja mittlerweile, Gruß an Robert Weller, gerne gefragt, ne, wie könnte das aussehen, was mache ich da, also auch da sehe ich immer mehr Differenzierungen in Rollen, die sich langfristig entwickeln, das eben kontinuierlich auch zu challengen und anzugucken und daraus weiterzuentwickeln oder eben der Revenue Manager, den es auch so in anderen Unternehmen, ja, es gibt Conversion Teams, auch wir haben noch ein Conversion Team, mhm, das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Revenue Manager zu tun, der ist wirklich halt nur für die Revenue bei Webseiten zuständig und koordiniert sich dann auch mit dem Conversion Team, mhm, aber eben diese Rollen anhand der Bedürfnisse rauszuentwickeln, zu gucken, wie können die das sinnvoll tun und dann das auch zu mappen. Also wir haben dann schon Workflows entwickelt und aufgeschrieben, geguckt, macht das jetzt A oder macht das B? Wo macht es Sinn, dass es eine Schnittstelle ist, innerhalb des Teams auch? Brauchen wir da ein Meeting oder brauchen wir ein Tool? Mhm. Auch ganz, ganz wichtiges Thema, ja, immer, ne? Wie übergebe ich das jetzt rüber? wie halte ich das fest? Also auch das sind für uns einfach Sachen gewesen, wie wir das Team immer weiterentwickelt haben, indem wir auch da regelmäßig Retros machen, zum Beispiel nach dem Relaunch gucken, was könnte besser laufen, war das richtig, dass Stakeholder 1 im Team, Content Manager vielleicht die Aufgabe gemacht hat, wäre das vielleicht nicht doch besser im SEO angesiedelt gewesen oder wäre es nicht sowieso besser, wenn das Projektmanagement macht, hätten wir da überhaupt reingrätschen sollen? Also auch solche Themen regelmäßig zu challengen und zu prüfen, bringt uns als Team weiter, um eben zu gucken, wie kann ich Prozesse agil und schlank gestalten und dann auch skalierend weiter auszubauen an den Baustellen. Und tooltechnisch sind wir da sehr breit aufgestellt im Spektrum. Jetzt, klar, die SEOs brauchen Dinge wie Ahrefs, Sistrix oder ähnliches, auch die Content Manager natürlich, wenn ich nach Reichweite einfach gucken will, Screaming Frog, ähnliches, also da hat natürlich jeder so sein Präferenztool, was man nutzen kann. Über die große Zusammenarbeit benutzen wir zum Beispiel Confluence und Jira für alles, was Projektmanagement angeht, gerade bei Relaunch-Themen natürlich unerlässlich. Aus meiner Sicht, da ein gutes Projektmanagement-Tool zu haben, weil sonst verliert man den Überblick. Auch für die Dokumentation kann jetzt Confluence sein, kann natürlich auch ein einfaches Word- oder Google-Dokument sein. Ne? Ja. Aber wichtig finde ich schon, eben Sachen aufzuschreiben, Workflows zu dokumentieren und festzuhalten. Und um im Content tatsächlich den zu skalieren, braucht man halt schon auch irgendein Workflow-Tool. Ne? Ich kenne da Unternehmen, die haben Monday im Einsatz oder ähnliches. Aber jetzt einfach nur zum Beispiel ins WordPress den Content reinzuhacken und eine Excel zu pflegen, kann man natürlich machen, wenn man jeden Monat einen Artikel schreibt.
Ja.
Wenn es ein bisschen mehr wird, dann würde ich schon immer sagen, braucht man eine gute Lösung. Wir haben lange ContentBird im Einsatz gehabt als Partner. Wir haben jetzt Quaroo testen wir gerade als Tool. Die sind ja relativ neu am Markt, ist eine Obi-Rausentwicklung oder sind ehemalige Mitarbeiter von Obi, die sich selbstständig gemacht haben mit einer Keyword-Lösung und jetzt aber auch eine Content-Suite nachgezogen haben. Der Fokus dabei ist mit diesen Tools natürlich, wie kriege ich meinen Content-Prozess mit den relevanten Stakeholdern abgebildet. Also wir haben dann da drin die Auftragsvergabe über den Content-Manager mit der Keyword-Recherche vorne dran. Das wird dann übergeben an den Autor zusammen mit dem Briefing. Der Autor kann dann seinen Text schreiben. Dann wird der Text geschrieben. Der muss nicht im Tool geschrieben werden, kann auch woanders geschrieben werden. Aber dann wird es vielleicht nochmal zurückübergeben, geht in ein anderes Tool wie zum Beispiel Termlabs, immer noch eins meiner Lieblingstools zum Content-Checken und Überarbeiten, um relative Terme und Texte rauszukriegen. Kann ich natürlich aber auch das Sistrix-Content-Modul nutzen oder ähnliche Tools, um das Ganze rauszuwerfen und zu machen. Und das funktioniert dann da und dann wandert der Text zurück in die Content-Suite und wird da eben gespeichert, weil was wir auch die Erfahrung gemacht haben, gerade wenn ich mehrere Leute habe, die an einem Projekt arbeiten, dann wird ja mal einer krank oder ist im Urlaub oder nicht da während einer Briefing-Zeit und dann möchte ich vielleicht, dass jemand anders darauf weiterarbeiten kann und das ist natürlich optimal, wenn ich sowas in einem Tool drin habe und nicht zum Beispiel in meinem E-Mail-Posteingang, weil es dann nicht mehr nachvollzogen werden kann, wer hat jetzt wann welche Änderungen beauftragt oder ähnliches gemacht. Das heißt, für mich heißt das auch, wenn ich einen skalierenden Prozess haben will, auch die Leute ein Stück weit austauschbar zu machen, indem die Tools im Hintergrund das Ganze positiv gesagt unterstützen, wenn mal jemand ausfällt, wenn er nicht da ist oder wenn auch einfach mal mehr Leute an einem Projekt arbeiten müssen, weil man mehr Druck drauf geben will, dass sich dann trotzdem nicht plötzlich drei Leute den gleichen Artikel bestellen.
Ja, also um das nochmal zwischendurch zusammenzufassen, also Voraussetzungen für skalierbare Prozesse eben ganz klares, definiertes und transparentes Rollenkonzept im Team. Also sich wirklich zu überlegen, wer macht wann was, dann einmal eine Stakeholder-Map idealerweise zu erstellen, wo man sich gemeinsam überlegt und sich auch mit Anforderern zusammensetzt, wer braucht was, wen brauche ich zur Erstellung eines Gewerks sozusagen, eines Artikels, eines Whitepapers, wie auch immer das Ergebnis aussieht und sich einmal Gedanken zu machen über die Organisation, also einmal wirklich strukturell. Also wie sieht mein Workflow aus? Wer kommt an welchem Prozessschritt dazu? Und dann am Ende auch, du sagtest es gerade mit dem Projektmanagement-Tool, sich zu überlegen, was sind unsere Anforderungen? Und zwar immer in dieser Reihenfolge, weil Tools gibt es ja viel. Die Tool-Landschaft
immer am Ende,
ist breit. Also wirklich sich genau auf praktisch diesem Rollenkonzept, den Stakeholdern und den organisatorischen Anforderungen zu überlegen, welches Projektmanagement-Tool benötige ich, da gibt es ja eine Vielzahl von, das kann losgehen bei einem Trello-Board, irgendwie ganz klein,
absolut, genau.
Was ja erstmal losgeht über ein Asana und ihr, hilf mir nochmal, du hattest gerade das Tool erwähnt.
Wir haben ContentBird im Einsatz oder Quaroo,
okay,
genau. Zum Beispiel jetzt als relativ neu am Markt, aber Monday gibt es ja auch noch, also Je nachdem, klar, wie du gerade schon sagst, ne, wie groß es ist, vom Skalierungsgrad natürlich und natürlich auch, was das Budget angeht, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ne? Da würde ich auch sagen, so ein Trello oder ein Asana ist natürlich auch super, gerade wenn man kleiner unterwegs ist als Teameinheit. Ich würde sogar sagen, mittlerweile aus der Erfahrung auch, alles ist besser als Excel.
Also ja.
Ich verstehe, warum man mit Excel arbeitet und das macht und auch teilweise so sein Content festhält. Aber ich glaube, mittlerweile kommt man um ein Tool, wenn man da häufiger mit mehr Inhalten arbeitet, nicht drumherum, um das sauber abzubilden.
Genau, wenn man da häufiger und mehr mit arbeitet und vielleicht auch ergänzt noch am Output orientieren. Also wie du sagtest, ich glaube auch, mit einer Excel kommt man wunderbar hin, wenn man einen Artikel schreibt und einen Newsletter verschickt, vermutlich im Monat. Ist dann aber auch schon, kommt das schnell an die Grenzen, wenn du erwähntest ja auch, ihr arbeitet auch mit vielen externen Redakteuren auch zusammen, wenn das eben dezentral gelöst wird. Und das ist ja einfach heutzutage kollaboratives Arbeiten. Man braucht eine Plattform, weil Redakteur sitzt in Hamburg, Grafikerin ja. sitzt in München und wir sitzen in Bonn. Dann macht das total Sinn, wenn man eine Plattform hat, A, zum kollaborativen Arbeiten und B, das wollte ich noch ergänzen, auch um Transparenz auch in Richtung aller Stakeholder herzustellen.
Absolut.
Ich genieße das immer sehr. Klassischer Fall. Ein Beispiel, was ich immer gerne bringe. Vielleicht die eine oder andere wird sich da wiederfinden. Man steht morgens im Aufzug oder trifft auf den Vorgesetzten oder den Geschäftsführer im Flur und der fragt einen dann, wie sieht es denn beim Thema X, Y und Z aus? Wo stehen wir denn dann gerade? Das beantworten wir natürlich immer in hundertprozentiger Wertschätzung. Eine Alternative auch in hundertprozentiger Wertschätzung wäre, guck doch einfach mal rein. Da kannst du übrigens immer sehen, wo wir gerade stehen bei einem Thema, gerade wenn es auch Teamleitungen sind, Führungskräfte sind, wo man einfach zu jedem Zeitpunkt, ähnlich wie mit einem Google-Dashboard, sage ich jetzt mal für Google Analytics, im Lukas-Studio, wo man einfach sagen kann, wir bauen ein Dashboard, wo jeder zu jedem Zeitpunkt, wo er Informationen braucht, diese Informationen auch bekommt. Und das Äquivalent zur Webanalyse mit einem Google-Dashboard wäre ein Projektmanagement-Tool, das man immer sieht, sind wir im Plan, auch um da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und ganz praktisch, ehrlicherweise, euer Telefon wird ein- oder zweimal weniger klingeln in der Woche. Das ist auch ganz angenehm als Prozess- und Projektverantwortliche.
Absolut. Und das kann ich bei uns auch sagen. Wir nutzen unternehmensweit, haben wir noch QuickSight im Einsatz. Das lassen also alle unsere Datenpunkte an einer Stelle zusammenlaufen und bauen dann wirklich übergreifende Dashboards auch. Das heißt, ja, im Tool habe ich, im Team habe ich die Möglichkeit, mit den Tools zu arbeiten, aber relevante KPIs wie ist jetzt der Euro-Output daraus? Ne? Mhm. Oder welche Artikel haben wir denn produziert? Wie viel Traffic haben die? Die laufen bei uns in die zentralen Dashboards rein, sind dann auch verbunden und dann gibt es zum Beispiel ein Website-Marketing-Dashboard, wo jeder Mitarbeiter in der Organisation drauf Zugriff hat. Mhm. Und wenn dann mich jemand fragt, was hat denn Webseite XY gemacht, dann, wie du schon sagst, kann man sehr wertschätzend natürlich den aktuellen Stand mitteilen. Jetzt weiß man ja aber vielleicht auch gerade nicht, sind das jetzt 3 Euro mehr oder weniger. Und dann kann man eben sagen, guck in das Dashboard rein, ihr habt alle Zugriff da drauf, wir haben das transparent gemacht. Und dann erledigen sich wirklich viele Fragen von alleine auch.
Ja.
Selbst wenn man automatisiert nur den Link zurückliefert, böse gesagt, ist das wirklich, wie du sagst, dann steht das Telefon viel häufiger still und man kann über relevante Themen mit den Kollegen auch diskutieren. Weil natürlich ist die Info wichtig, was ist im Zweifel gerade los. Aber vielleicht gibt es andere Themen, über die man jetzt auch wichtiger und relevanter diskutieren könnte.
Genau. Und ich habe auch wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, diese Tools dann auch einfach in Jurfix-Situationen zu nutzen, dass man nicht großartig Zeit verschwendet, sage ich jetzt mal ganz bewusst, irgendwelche PowerPoints zusammenzuschrauben, sondern einfach sagt, komm, wir gucken gemeinsam ins Projektmanagement-Tool oder ins Web-Analyse-Tool rein. Dann hat man wirklich eine gemeinsame Basis und kann dann auch direkt ja auch Umpriorisierungen vornehmen. Das ist auch sehr schön, einfach zu sehen. Kennen sicherlich auch einige von euch, die uns jetzt zuhören und zusehen, dass man immer sagt, wir haben aber noch Projekt A, B, C zusätzlich. Dass man sagt, ja, wir sind aber schon bei einer 100% Auslastung oder 95%igen Auslastung, nicht selten bei einer 120%igen Auslastung. Was lassen wir denn dann liegen? Und das ist so dieser klassische Kanban-Effekt, kennen ja vielleicht auch noch viele von euch, wenn man Post-its an der Wand hat, bin ich nach wie vor großer Fan von, einfach um dieses Haptische zu haben, gerade wenn ein Stakeholder, um es so neutral zu formulieren, reinkommt, ich habe hier noch ein wichtiges Thema, dass ich das durchaus in der Vergangenheit auch schon getan habe, ja, dann schreib das mal auf ein Post-it und nimm eins der anderen wichtigen Themen, die wir für den letzten Sprint priorisiert haben, von der Wand und pin dein Thema dahin. Und in diesem Moment ganz viele dann doch sehr körperlich und haptisch dann feststellen, die kann ich ja nicht abnehmen von der Wand, die sind ja auch alle wichtig. Und dann sind wir in der Situation, im Dilemma. sozusagen, dass das gemeinsam dann geführt wird und wo man es dann vielleicht ein bisschen leichter hat, dann auch mal eine externe Ressource hinzuzuziehen, wenn das Thema denn so wichtig ist wie die anderen, die geplant worden sind. Kommen wir abschließend noch einmal zu dem Thema Neuerungen. Jetzt haben wir skalierbare Prozesse definiert. Wir können uns abgleichen, wenn neue Projekte an uns herangetragen werden oder Aufgaben, ob die Prozesse greifen, wo man vielleicht noch individualisieren muss. Wie geht man denn in einem Konstrukt, in einer Organisation, die sich auf skalierbare Prozesse eingeschossen hat sozusagen oder eingestellt hat, mit Neuerungen um?
Die macht man natürlich nicht.
Natürlich nicht. Ja, ist ja schnell beantwortet dann auch. Genau. Da können wir jetzt leider nicht helfen.
Ja, genau. Tut mir leid. Nein, sorry. Quatsch. Ich würde damit genauso umgehen, wie auch mit jedem Prozess, den ich aufbaue. Das heißt, eine Neuerung, die reinkommt, im Idealfall kann ich sie erstmal einem mitgeben vielleicht. Also man definiert erstmal einen neuen Verantwortlichen oder zusätzlich in die Rolle rein. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie voll sieht die Wand aus. Aber vielleicht entwickelt sich das ja auch jemand, der gerade sich zum Beispiel mit dem Thema EATE stärker beschäftigt. Man kriegt das ja häufig auch im Dialog dann mit, wenn jemand sagt, so, ich habe im Moment den Fokus, für mich ist das wichtig in meinem Projekt, dann den vielleicht auch zum Verantwortlichen für die Ausarbeitung zu machen und dann erstmal zu gucken, was brauchen wir denn dafür? Wie sieht denn jetzt die veränderte Realität aus? Mhm. Ne? Sei das jetzt, wie kriegen wir die KI vielleicht da rein? Wie kriegen wir denn mehr Qualität in unserem Prozess? Oder ja, wir brauchen mehr Boxen, wir brauchen mehr bunte Elemente, keine Ahnung. Ne? Wie soll das denn in Zukunft aussehen, dass das vielleicht einer erstmal ausarbeitet für ein Best Practice, vielleicht auch in einem Projekt erstmal getestet wird und dass man dann sukzessiv anfängt, es auszurollen, wenn man sieht, es funktioniert. Auch da ist für mich eine KPI-Steuerung auch wichtig, zu schauen, wir haben jetzt zwar eine Idee, aber muss, also setzt die sich wirklich durch? Also dann ruhig schon mal zu gucken, kann man, ist das für die Allgemeinheit oder ist das erstmal nur ein Spezialprojekt? Und wenn es für die Allgemeinheit ist, dann natürlich schon zu gucken, wie kriege ich das ausgerollt? Dann sind wir wieder beim Thema, welche Stakeholder brauche ich dafür natürlich? Sind es vielleicht neue? Mhm. Dann auch wirklich wieder einen Prozess zu dekonstruieren und zu sagen, es ist zwar schön, dass der die letzten 3 Jahre funktioniert hat, aber wir können uns jetzt nicht darauf ausruhen, sondern wir stellen jetzt fest, wir brauchen noch Stelle X da drin. Also wie bauen wir den Prozess jetzt so um, dass er für die Zukunft wieder funktioniert?
Ja.
Und kann dann eben auch heißen, dass wir uns von einem Tool trennen, Tool wechseln müssen oder so. Aber das würde ich immer ans Ende stellen. Mhm. Ich würde immer erstmal wieder mit der Bedarfsanalyse auch bei einer Neuerung anfangen, zu sagen, was ist das, wo ist das, warum, wie kriege ich das dann rein?
Ja, und flexibel bleiben.
Flexibel, gerade im Marketing, bitte immer flexibel bleiben. Es ändert sich so viel, so schnell.
Ja.
Das würde ich auch jedem immer mitgeben, halt zu sagen, bleib flexibel und setz das auch gegenüber anderen durch. Also wenn du, also die Aussage geht nicht, gibt's nicht oder haben wir schon immer so gemacht, davon muss man sich einfach verabschieden und dafür würde ich auch in jedem Unternehmen einfach immer kämpfen. Weil erfahrungsgemäß kommen wir nur weiter, wenn das haben wir schon immer so gemacht, regelmäßig gechallenged wird.
Ja. Und dennoch ist es effizient, mal zu schauen, wenn auch Anforderungen an uns, an euch, an dich herangetragen werden, einmal zu gucken, okay, ich verstehe die Herausforderung, ich verstehe die Zielsetzung, könnte einer der schon definierten Prozesse, der skalierbaren Prozesse, greifen, den wir als Basis nutzen können, um dann von da aus weiter zu individualisieren, eben wie du es gerade dargestellt hast, eben dann auch hier und da nochmal nach links und rechts anzupassen. Abschließend vielleicht nochmal wieder die spannende Herausforderung, die ich gerne an dich weitergebe, David. Wie sehen denn die ersten 3 wichtigen Schritte, zum Beispiel auch in einem KMU-Unternehmen, entsprechend aus, wenn man sagt, ich möchte im Content-Marketing skalierbare Prozesse in 2024 einführen? Wie würde ich vorgehen in den ersten 3 Schritten nochmal abschließend zusammengefasst?
Bedarfsanalyse, was will ich machen? Wie viel davon will ich machen? Warum will ich es auch machen? Also was ist der Output daraus? Und daraus abgeleitet dann, wen brauche ich dafür? Also A, was kann ich leisten? B, wer sind die Stakeholder? Das sauber aufmappen erstmal und davon ausgehend dann nochmal zu überlegen, brauche ich dafür noch ein Tool? Mhm. Oder kann ich es so lösen? Und dann auch möglichst schnell ins Doing kommen am besten. Also ja, natürlich können wir das zerdenken bis zum Ende, aber ich würde auch erstmal lieber mit 80% starten als mit 100%. Mhm. Also sobald ich grob weiß, was los ist, gerade für nächstes Jahr, wir werden alle nicht EAT-Prozesse, KI und Co. zu 100% bis zum Ende durchdacht haben, auch einfach mal machen.
Ja, einfach mal machen. Ein schönes abschließendes Zitat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit, um mit mir über Content Marketing 2024 jenseits von KI zu sprechen. Solltest du, solltet ihr Rückfragen zu den Themen haben, gerne jederzeit auf David zugehen. Absolut. Auch mich findet ihr natürlich auf LinkedIn. Oder einmal, wo findet man dich sonst noch, David?
Man findet mich immer auf LinkedIn oder ihr guckt über unsere Unternehmensseite, über einen Kontakt bei pl-x.de. Gibt es ja auch nochmal in den Shownotes alles.
Genau.
Aber persönlicher Austausch sehr gerne über LinkedIn. Ich freue mich.
Genau. Ich mich auch. Sollte es Fragen geben zu den Inhalten, das, was wir heute besprochen haben, was wir ja dargestellt haben, jederzeit gerne auf David oder mich zukommen. Insofern vielen Dank nochmal für deine Zeit. Freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Danke dir, David.
Danke dir und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.